Also ich habe immer gedacht, wenn man erwachsen wird, wenn man Kinder bekommt und Mutter wird, dann ist man irgendwie erwachsen. Aber ich habe dann gedacht, so richtig erwachsen, also endgültig ins Erwachsensein geprügelt wird man dann, wenn man auch noch seine Eltern verliert und man quasi sozusagen die nächste Instanz ist. Das Kind seiner Mutter zu sein, ich glaube, dieses Gefühl, das ist einzigartig und das ist dann weg.
Sterben und Trauern. Das ist der Podcast über Abschied, Erinnerung und der Weg zurück in ein glückliches Leben 2.0. Mit Lea und Michael Reinhardt und mit prominenten Gästen, die über ihre Trauer und ihr Leben mit dem Verlust sprechen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel Sterben und Trauern und dem daraus entstandenen Buch Sterben ungeschminkt geht's jetzt weiter. Persönlicher, nahbarer und voller mutmachender Geschichten. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser Gast heute ist Anna Funk, eine Frau mit vielen Facetten. Sie ist Journalistin, Fernsehmoderatorin, Bestseller-Autorin und absolute Powerfrau.
Allerdings war der Tod ihrer Mutter im Jahr 2015 für Anna ein wirklich sehr einschneidendes Erlebnis, das sie dazu brachte, sich schriftstellerisch mit dem Thema Trauer auseinanderzusetzen. In ihrem Buch »Mama ist tot und jetzt« verarbeitet sie diesen Verlust auf ehrliche und auch humorvolle Weise. Das Buch richtet sich an Menschen, die keinen Zugang zu spirituellen oder religiösen Trostformen finden und bietet pragmatische Tipps für den Umgang mit Trauer.
Wir sprechen mit ihr darüber, was es bedeutet, die Mutter zu verlieren, warum kaputte Glühbirnen glücklich machen können und über sinnvolle Erste Hilfe für Trauernde. Herzlich willkommen, Anna.
Ja, Anna, erkläre uns doch bitte mal, warum kaputte Glühbirnen dich glücklich machen können.
Oh, mit so einer direkten Frage habe ich gar nicht gerechnet als Einstieg. Sehr schön. Ich habe damals, als meine Mutter gestorben ist, angefangen zu recherchieren, wie Tote kommunizieren. Und das Erste, worauf ich gestoßen bin, und das hat mich natürlich total hellhörig gemacht, war, dass sie über Elektrizität kommunizieren. Und da bei uns ständig Glühbirnen kaputt gegangen sind und meine Mutter auch so ein Glühbirnensammler war, also die hat die regelrecht gehortet, weil sie LED nicht mochte, war ich mir dann ziemlich sicher, dass sie das sein musste. Und dann habe ich gedacht, super, sie meldet sich mal, gutes Zeichen.
In welchen Situationen hat sie sich denn gemeldet?
Oh, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also unmittelbar nach ihrem Tod ist sowieso alles kaputt gegangen. Also mein Laptop ging nicht mehr, das Auto meines Vaters ging nicht mehr. Und wir haben, meine Eltern haben ein relativ großes Haus gebaut und mit Eingangshalle und so einer altenglischen Lampe. Und in dieser Lampe sind wirklich alle Lampen, sind so kleine Birnen drin, 4 Stück an der Zahl. Und eine nach der anderen ist explodiert. Und mein Vater saß ständig im Dunkeln. Der hat das natürlich als Schulmediziner, der eher naturwissenschaftlich ist, also rein naturwissenschaftlich, gar nicht so eingeordnet wie ich. Der war nur verärgert und war immer so, es geht alles kaputt, das nervt. Und ich habe gesagt, freu dich, das ist Mama, es geht ihr gut, wo auch immer sie jetzt ist, es ist alles in Ordnung. Und ich fand, das war ein super Zeichen. Und an ihrem ersten Jahrestag, also sozusagen der Jahrestag ihres Todes, ist das kleine Umspannwerk, was bei uns quasi ein paar Meter weiter ist, komplett explodiert. Da habe ich gedacht, super.
Krass.
Meldet sich Mama heute immer noch, Anna?
Es ist weniger geworden. Also wir hatten mal zum Beispiel nach einem Urlaub kamen wir nach Hause und da waren alle Feuermelder am Piepen. Da habe ich dann auch gedacht, okay, jetzt ist sie auf Feuermelder umgeschwenkt. Aber es ist weniger geworden. Ich denke mal, irgendwie, man sagt ja, also es ist natürlich alles jetzt sehr spirituell. Ne? Ich bin jetzt gar nicht so super spirituell, aber alles, was einem hilft, ist ja gut. Und ich habe dann damals gedacht, okay, sie kommuniziert so und ich habe mir das dann quasi auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, für meine Seele zurechtgelegt und für meine Kinder war es auch schön und wir haben alle irgendwie geschmunzelt und ich glaube, das ist das Richtige. Und am Ende des Tages muss man sagen, habe ich recherchiert, dass es dieses angebliche Zwischenreich geben soll und danach geht die Seele dann wirklich, weiß ich nicht, in eine andere Dimension und dann wird es einfach ruhiger. Und das habe ich dann wiederum als gutes Zeichen gewertet.
Sehr gut.
Würde ich auch so sehen.
Was ich als sehr positiv wahrgenommen habe, als ich dein Buch gelesen habe, Anna, ist, dass du dieses schwierige Thema und besonders schwierig natürlich, wenn man auch die Mutter verloren hat, aber trotzdem immer mit einer Prise Humor garnierst. Und das macht es auch für die Lesenden einfach, sich dem Thema zu nähern. Das ging mir auch so. Natürlich ist es kein lustiges Thema und du hast deine Mutter verloren und schreibst auch im Buch Mama ist tot und jetzt, dass mit dem Tod deiner Mutter ein Zuhause weggebrochen ist. Was genau meinst du damit?
Das emotionale Zuhause. Also ich bin ja selbst Mutter von 3 Kindern, also ich bin auch ein Zuhause sozusagen für kleine Seelen. Aber dieses Gefühl, man hat nochmal ein Zuhause als Kind, das ist dann natürlich weg. Ist ja klar, man ist quasi kein Kind mehr von jemandem, beziehungsweise mein Vater, der ist auch noch da. Aber das Kind seiner Mutter zu sein, ich glaube, dieses Gefühl, das ist einzigartig und das ist dann weg. Das fand ich einfach so. Also ich habe immer gedacht, wenn man erwachsen wird, wenn man Kinder bekommt und Mutter wird, dann ist man irgendwie erwachsen. Aber ich habe dann gedacht, so richtig erwachsen, also endgültig ins Erwachsensein geprügelt wird man dann, wenn man auch noch seine Eltern verliert und man quasi sozusagen die nächste Instanz ist. Also das war so mein Gefühl bei der Sache.
Wie würdest du denn dieses Gefühl beschreiben? Also was für eine Verbindung hattet ihr zu Lebzeiten?
Ach, wir waren ziemlich eng. Also wir haben sehr viel telefoniert. Ich bin ja sehr viel umgezogen, weil ich mal viel Fernsehen gemacht habe und habe in Hamburg gewohnt, habe in Köln gewohnt, habe in Dresden gewohnt und war irgendwie viel unterwegs. Und es war völlig normal, dass wir uns am Tag, weiß ich nicht, 3-4 Mal angerufen haben. Okay, wahrscheinlich habe eher ich sie angerufen. Und es gibt ja auch immer so viele kleine Entscheidungen zu treffen, die sind gar nicht so wichtig, ne? Also mein Outfit für den Semperopernball zum Beispiel war immer eine Riesensache. Und dann habe ich Fotos geschickt und habe gesagt, Mama, was soll ich anziehen? Und ich fand das immer so schön einfach. Es waren keine wichtigen Entscheidungen, aber es macht einfach Spaß, sowas mit Mama zu besprechen. Genau, also so, wir waren, ich habe es natürlich oft besucht, wenn man dann Kinder hat, möchte man denen natürlich auch zeigen, wie man selbst aufgewachsen ist und ich bin auf dem Land groß geworden, an der Ostsee mit Pferden hinter der Haustür und das habe ich auch meinen Kindern dann natürlich immer gezeigt. Ich war auch immer viel zu Hause, wenn man freiberuflich ist, kann man sich das ja auch ganz gut einteilen, also ich würde sagen, wir waren schon sehr, sehr eng.
Wie verändert sich denn das eigene Leben und die eigene Rolle, wenn die Mutter stirbt?
Sehr, also erstmal habe ich gedacht, das ist ja wohl die totale Überforderung, ich kann damit nicht umgehen, ich will das alles nicht. Deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, weil ich gedacht habe, ich brauche Hilfe und ich habe die nicht gefunden. Also ich bin in einen Buchladen gegangen und habe geguckt, was gibt es denn für Bücher zum Thema Trauer? Und da gab es halt nur Religiöses und Spirituelles und Psychologisches und ich wollte sowas, was mitten im Leben ist, was jemandem hilft wie mir, der mit einem Kind, im Job, Mitte 30, also ich brauchte so wirklich was leichtgängig auch war. Und dann habe ich das halt selber geschrieben. Entschuldige, was war die Frage? Achso, wie man sich verändert dann, ne?
Genau, wie sich dein Leben, deine eigene Rolle ohne Mutter neu gestaltet hat.
Ja. Also ich würde sagen, ich hatte das Glück, dass ich einen super Trauerbuddy hatte. Ich glaube, das braucht jeder. Jemanden, der einem hilft in der Trauer, der entweder mittrauert oder zuhört oder einen irgendwie begleitet. Und ich habe das Glück, dass ich den richtigen Mann dafür geheiratet habe. Also mein Mann hat mich total unterstützt, auch mit allem, was ich gemacht habe. Ich habe ja alles Mögliche ausprobiert, um der Trauer Herr zu werden. Also
was zum Beispiel?
Also einmal haben wir stundenlang geredet, das war ganz, ganz wichtig für mich. Ich musste natürlich auch vieles noch verarbeiten, ne? Eindrücke aus dem Krankenhaus und auch Vorwürfe, die man sich vielleicht gemacht hat. Ich habe verschiedene Strategien ausprobiert. Also ich bin halt mal zum Bestatter gefahren. Ich musste mich auch mit diesem ganzen Thema anfreunden. Also ich habe den dann gefragt, was passiert denn so im Sarg und wie sieht der eigentlich aus? Meine Mutter war gar nicht in einem Sarg, die war in der Urne, weil die verbrannt worden ist. Aber für mich war das total interessant, mit Menschen zu reden, für die der Tod Alltag ist. Also mit einem Pastor, mit Ärzten. Dann habe ich verschiedene Strategien ausprobiert, wie zum Beispiel Flaschenpost schreiben. Schreiben überhaupt, schreiben ist ja sehr heilend, ne? Du verarbeitest alles, was hier oben los ist und im Herzen. Das war super. Also ich würde jedem auch raten, der trauert, schreib was auf, was dir so im Kopf kommt, wie es dir geht, was du fühlst. Lass es raus, such dir einen Trauerbuddy. Dann habe ich ganz viel Sport gemacht, dann habe ich Interviews mit anderen geführt, dann habe ich weitere Lektüre gesucht, habe gelesen, wie Menschen eigentlich sterben, also was passiert im Körper. Ne? Also ich fand es total interessant, dass man, wenn man stirbt, man kann nicht mehr gut sprechen, die Sprache wird ganz verwaschen, man kann auch nicht mehr kommunizieren, aber du kannst bis zuletzt fühlen und hören. Mhm. Deswegen fand ich es ganz, ganz wichtig, mit meiner Mutter auch zu telefonieren, als sie quasi schon im Sterben lag, haben wir noch telefoniert. Ich habe ihr dann von meinem Tag erzählt und mein Vater hat immer gesagt, irgendwie huscht so eine Art Lächeln über ihr Gesicht. Also er hat ganz genau gespürt, er saß immer neben ihr, war ganz viel bei ihr, dass sie das alles noch mitbekommt. Dann haben wir ihre Lieblingsmusik laufen lassen. Also das waren alles so Sachen, wir wussten, das kommt an und das spürt sie und wir glauben auch, dass sie das unheimlich gut begleitet hat in ihren letzten Tagen.
Ja.
Also solche Dinge, ne? Also ich habe dazu ganz viel gelesen, das tat mir auch gut. Dann kam ich zu den Glühbirnen, da war ich eine Zeit lang fast euphorisch, weil diese Glühbirnen kaputt gingen und mein Laptop ging kaputt und da habe ich gedacht, Mensch, Mama ist hier. Dann habe ich ganz viel mit meinem Bruder telefoniert, also der Zusammenhalt in der Familie war auch ganz, ganz wichtig. Aber ich habe halt auch immer geguckt, was kann ich noch machen, wie komme ich besser zurecht. Ich bin zum Arzt gegangen und habe den gefragt, können Sie mir mal helfen, ich bin in Trauer. Und der war so, wollen Sie Antidepressiva? Und ich gesagt, nein, natürlich nicht. Ich will ja die Trauer verarbeiten, durchleben und dann irgendwie mein Leben weiterleben. Ich will mich ja nicht betäuben. Das ist doch Quatsch. Ja, also wenn Sie da was finden, sagen Sie mir Bescheid.
Aber würdest du auch sagen, dass mit deiner Mama nicht nur deine Mama sozusagen gestorben ist, sondern auch ein Teil deiner Identität?
Nein. Das würde ich nicht sagen. Also das Verrückte ist, dass ich nach ihrem Tod oft das Gefühl hatte, also haltet mich nicht für verrückt, das klingt jetzt ein bisschen spooky, aber ich hatte oft das Gefühl, dass ihre ganze Energie, und sie hatte viel davon, in mich übergegangen ist. Also ich fand es natürlich unglaublich unfassbar blöd, dass sie jetzt schon gegangen ist und dass sie nicht mehr da war. Aber ich hatte immer das Gefühl, irgendwie so ihre ganze Power, ihre ganze Ansicht übers Leben, also dieses, sie hat auch viel gekämpft in ihrem Leben, unglaublich, hat sich immer fortgebildet, hat viel gelesen, hat das Beste aus ihrem Leben rausgeholt, war sehr sozial, hatte unheimlich viel Freunde, hat für 1000 Leute gekocht, hat Partys geschmissen und so weiter und so fort, viel in der Welt rumgezogen und diese ganze Energie und Lebensfreude. Sie war unglaublich beliebt. Also mich sprechen heute noch Leute auf sie an, was sie für ein toller Mensch war und so ein netter Mensch auch. Ne? Gibt ja nicht so viele wirklich nette, liebevolle Menschen, die immer so mit liebendem Auge auf die Dinge gucken. Nee, ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie, als ob sie mir das quasi vererbt hat. Also es war eher das Gefühl so, ich integriere jetzt noch Teile meiner Mutter in meine Persönlichkeit und dann mache ich weiter. Mhm. Klingt das komisch?
Nee, überhaupt nicht. Ich finde das mega, weil du ja, weil sie ja dadurch auch irgendwie in dir weiterlebt und du neue Energie hast und.
Meine kleine Tochter hatte, das war auch ein Kapitel im Buch, wie sage ich es eigentlich meinen Kindern, die hat das eigentlich ganz süß auf den Punkt gebracht. Ich hatte total Angst, ihr das damals zu sagen. Die war da gerade 6. Und ich habe dann irgendwie zu ihr gesagt, du, also die Omi, und dann, ich mochte nicht sagen, ist gestorben. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ich glaube, ich ist von uns gegangen. Und dann habe ich gesagt, was redest du denn da? Und dann hat sie nur gesagt, Mama, ist schon okay. Und dann habe ich gesagt, ja, wir fahren dann demnächst zu ihrer Beerdigung. Und dann hat sie gesagt, ja, dann sehen wir die Omi wieder. Da habe ich gedacht, die hat das nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, aber Schätzchen, die Omi, die ist tot. Und dann hat sie gesagt, nein, wir sehen sie mit unserem Herzen. Du hast das nicht verstanden.
Süß.
Da war ich so baff, kriege ich gleich wieder Gänsehaut. Ja. Die Kinder sind so viel klüger als wir. Und das hat mir auch total Trost gegeben. Also mein Kind hat eigentlich mehr mich getröstet mit ihrer kindlichen Sicht, sage ich mal, die ja fast hochphilosophisch ist.
Ja.
Manchmal denke ich sowieso, die Kinder sind viel klüger in solchen Dingen als wir Erwachsenen. Wir strugglen da rum und kämpfen und heulen und die akzeptieren, was ist und weiß ich nicht. Also mit meiner Tochter zusammen zu trauern, in Anführungszeichen zusammen, war auch wirklich gut.
Wir sind wahrscheinlich zu Kopf gesteuert, was Kinder eben nicht sind.
Das glaube ich auch. Und man muss dazu sagen, die sind halt auch, also wenn man Kinder hat und man verliert seine Eltern, finde ich das, also es ist zwar total hart, weil vielleicht möchte man mal weinen und man tut es nicht so gern vor den Kindern, weil man möchte dann doch nicht ständig vor ihnen weinen. Also ich habe auch mal mit meinen Kindern geweint, aber ich habe das wohl dosiert. Und das Problem ist halt einfach, dass wir Erwachsenen, wir klammern uns dann halt so an die Dinge, was völlig normal ist. Also ich glaube auch, das ist normal. Aber wenn man Kinder hat, hat man halt auch diesen Grund, weiterzumachen. Also ich habe festgestellt, dass wir schreiben auch sehr viele Leute wegen des Buches, also hauptsächlich Frauen. Mhm. Und die Kinder haben, die sagen zwar, auf der einen Seite ist es noch viel härter, weil man halt so sehr für dieses Kind natürlich auch da sein will, aber gleichzeitig hast du diesen Grund und du siehst und spürst diesen Grund, warum du diese Trauer durchleben und verarbeiten und weitermachen musst. Wisst ihr, was ich meine? Man kann sich auch nicht so hängen lassen, weil ja, man ist natürlich in diesem Kinderkarussell, also in diesem Kinderalltag drin. Und gleichzeitig ist das auch total heilsam. Auch wenn es erstmal anstrengender wirkt.
Anna, du beschreibst dich als Kontrollfreak und ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn Kontrolle auf Trauer trifft?
Naja, man versucht die Trauer zu kontrollieren, ne? Wobei ich glaube, dass es auch gar nicht so schlecht sein muss. Also das heißt ja nicht, dass du sie nicht zulässt, aber das heißt natürlich, dass du versuchst, mit ihr umzugehen und sie nicht einfach nur passieren zu lassen. Wobei ich auch plädieren würde, dafür sie einfach zwischendurch in Phasen passieren zu lassen. Mein Bruder und ich haben immer gesagt, wir heulen jetzt eine Runde zusammen ab am Telefon und dann machen wir weiter. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Also der Trauer Raum geben, aber auch vielleicht zu überlegen, wie steuere ich die? Ich gestalte ja auch mein Leben. Warum gestalte ich nicht meine Trauer? Mhm. Also das ist immer so mein Motto.
Und was hat dir da besonders Kraft gegeben? Also dein Bruder, aber was waren noch so weitere Anker?
Ach, alles Mögliche. Ich bin ja so ein kleiner Mikronährstoff-Junkie. Also ich schreibe ja auch Gesundheitsratgeber. Ich habe dann ordentlich Mikronährstoffe genommen, weil der Körper verbraucht einfach mehr im Stress und Trauer ist Stress für den Körper. Könnt ihr da jetzt einige aufzählen, also Q10 und ordentlich Vitamin C und all diese Dinge, die einen stabilisieren, habe ich natürlich genommen. Vitalpilze, gibt es ganz tolle Heilpilze, die den ganzen Körper ausbalancieren und einem einfach helfen, weil durch Trauer kann man natürlich schnell in Ungleichgewicht kommen und die kannst du nicht überdosieren. Also ist eine feine Sache. Sind jetzt nicht die Champignons aus dem Supermarkt, sondern wirklich asiatische Heil- und Vitalpilze, ganz tolle Sache. Dann habe ich unheimlich viel Sport gemacht, wobei ich jetzt nicht rede von irgendwie so einem High-Intensive-Training oder sowas, sondern ich rede von wirklich Walken, Spazierengehen, vielleicht auch mal Laufen, aber jetzt nicht übertriebenermaßen, sondern so eher so dieses dass man so ein bisschen aus diesem Gedankenkarussell rauskommt und einfach diesen, man hat diesen Serotonin-Kick. In der Bewegung geht es einem sowieso immer besser. Das ist sowieso immer der beste Trick. Und sich zu bewegen, an die Luft zu gehen, rausgehen, fand ich auch ganz wichtig. Also bloß nicht zum Stubenhocker werden, sie ist ja im Winter gestorben. Und das ist so die Zeit, wo man dazu neigt, irgendwie zu viel drin zu hocken. Und das ist dann immer, da kommt so ein Kopfkino hoch. Und der Körper will ja bewegt werden. Heute würde ich wahrscheinlich noch mehr Yoga machen. Damals war Yoga gar nichts für mich. Ich fange gerade damit an. Bin ja ungeduldig für sowas. Ja. Aber ich glaube, alles, was Bewegung ist, ist eine super Sache. Ernährung kann es natürlich auch viel steuern, ne? Wenn du nur Mist isst. Wobei, ich plädiere auch dafür, Mist zu essen, wenn man trauert. Also würde ich auch mal machen. Aber wenn man merkt, es wird zu viel, schön proteinreich gegensteuern. Da kann man auch unheimlich viel machen, dass man nicht so, wenn man in so ein Zuckerloch fällt und der Blutzucker dauernd so geht, dann fühlt man sich auch nicht gut, ne? Dann gehen die Emotionen auch schneller mit einem durch wie so ein wildes Pferd. Also da würde ich auch immer drauf achten, dass man so ein bisschen im Zweifelsfall dann doch eher proteinreich essen und den Mist weglassen, auch wenn man ihn eigentlich essen will. Oder vielleicht ja in Dosen essen. Was habe ich noch gemacht? Also was ich auch sehr schön fand, waren so die Rückmeldungen ihrer Freunde, die dann mir Fotos im Briefkasten geworfen haben oder einen Brief geschrieben haben. Ich weiß noch, die Mutter meiner ersten großen Liebe hat mir einen ganz langen Brief geschrieben und hat mir so eine Geschichte da reingelegt, quasi das Bild vom Leben mit einer Zugfahrt verglichen. Also steigen immer Menschen aus und es steigen auch Menschen ein, beziehungsweise nein, sie steigen erst ein und dann steigen sie aus, aber du weißt halt auch nie wann und es sind halt alles so Lebensbegleiter und all diese Dinge, sich damit zu beschäftigen, mit verschiedenen Bildern, Eindrücken, auch von anderen Menschen, die mir dann nette Zeilen zu ihr geschrieben haben oder meine Mutter war unheimlich Gedichte fixiert, dann haben sie mir Gedichte geschickt, die sie ihnen geschickt hatte und so, das war wirklich schön. Ich fand es sehr, sehr schön, mich mit ihr zu beschäftigen, mein Bruder eher nicht so. Ich habe ihre ganzen Tagebücher gelesen und fand es super. Also es war wie nochmal so eine Bestätigung von allem, was ich gefühlt habe. Mein Bruder hat die bis heute nicht angefasst. Also jeder ist anders und jeder muss seinen Weg finden, denke ich.
Genau, das klingt so, als habe der Kontrollfreak Anna aus der Trauer so ein Managementprojekt auch gemacht. Sehr aktiv geworden, alles ausprobiert und so auch letztendlich deinen Weg gefunden, wie du durch die Trauer gegangen bist.
Ja, jetzt hast du es eigentlich zusammengefasst wie der Pastor, bei dem ich saß, weil ich zu ihm gesagt habe, ich weiß nicht, wie das geht mit dem Trauern. Und er hat gesagt, machen Sie das bloß richtig, sonst gibt es Geschwüre. Ich sage, super, jetzt habe ich auch noch Angst, dass ich Geschwüre kriege und ich muss das Trauerding wuppen. Spinnt er? Ist ein ja ganz netter Mann. Er hat das auch ganz nett gemeint. Aber er sagte dann zu mir so ganz ruhig, ich glaube, Sie haben Ihren Weg schon gefunden. Und da habe ich gedacht, ach ja? Da wusste ich aber noch nicht, dass ich ein Buch schreiben würde. Also es war total spannend, diesen Weg zu gehen. Natürlich auch einer der steinigsten meines Lebens, aber auch insgesamt sehr gesund. Also ich würde sagen, am Ende des Tages bin ich dadurch auf jeden Fall stärker geworden.
Viele fragen sich natürlich, meine Gefühle, die übermannen, die überfrauen mich. Ich kriege die gar nicht in den Griff und schon gar nicht, wenn ich versuche, mir Strategien zurechtzulegen, weil Gefühle sind Gefühle. Und jetzt höre ich Anna, wie die das so gemanagt hat. Was würdest du denn den Menschen raten, die sagen, also meine Gefühle, die machen mich noch verrückt und meine Trauer, die erdrückt mich fast?
Also erstmal würde ich sagen, das ist völlig normal. Also die ersten Tage und Wochen war ich auch wirklich wie paralysiert. Also ich weiß nur, dass ich irgendwelche Wasserkästen wegbringen wollte und ich habe die dann neben dem Auto stehen lassen und bin losgefahren und habe wirklich die verrücktesten Sachen gemacht, habe irgendwie Teetassen im Schrank wiedergefunden und solche Sachen. Also ich würde sagen, es ist bis zu einem gewissen Grad völlig normal, neben der Spur zu sein und das sollte man sich auch gönnen und das ist total in Ordnung. Aber ich würde immer versuchen, irgendwie so kleine Einheiten einzubauen. Also wenn es ein Spaziergang ist mit der besten Freundin oder mit dem Bruder oder mit dem Vater oder wer auch immer, wer noch da ist, mit dem ich gerne zusammen trauern möchte oder mit dem ich mir vorstellen kann, darüber zu sprechen, wenn ich denn darüber sprechen will. Also ich würde mir auf jeden Fall immer irgendwie einen Trauerbuddy suchen und mit dem irgendwie am besten spazieren gehen, weil spazieren gehen ist einfach das Gesündeste, was man machen kann. In die Bewegung kommen und dann vielleicht auch schöne Dinge tun. Also ich wollte zum Beispiel unbedingt, habe ich dann aber auch nicht mehr gemacht, weil ich so viel geschrieben habe, an den Geburtsort meiner Mutter fahren. Ich hatte so einen Drang, dahin zu fahren. Die ist in Sorau geboren, den Ort gibt es gar nicht mehr. Das ist ganz weit im Osten, altes Ostpreußen sozusagen. Aber ich hatte immer das Gefühl irgendwie, ich mache einfach das, was ich intuitiv machen will. Und das fand ich sehr hilfreich. Das kann auch sein, dass ich ihr Lieblingsessen gekocht habe. Das kann sein, dass ich mir alte Fotos angeguckt habe. Oder dass ich vielleicht auch zur Ablenkung von der Trauer einfach gearbeitet habe. Also ich war ja Freiberufler, ich konnte mir ja aussuchen, wann ich arbeite. Oder dass ich vielleicht einfach ins Kino gehe und was ganz anderes mache. Und einfach mal mich auf den Film konzentriere und die Realität einfach mal ausblende für eine Stunde. Auch völlig okay. Also letzten Endes muss jeder seinen Weg finden. Und ich würde auch sagen, den totalen Zusammenbruch, wer den nicht hat, das ist ja auch nicht normal. Also man darf auch völlig zusammenbrechen, aussehen wie eine Leiche und sich durch den Tag schleppen. Aber das geht natürlich nicht ewig. Irgendwann musst du mal wieder, wie soll ich sagen, Krönchen richten, aufstehen und sagen, jetzt mache ich mal was. Weil letzten Endes wollen ja unsere Lieben, die nicht mehr da sind, auch nicht, dass es uns schlecht geht. Also für mich war es auch immer so ein Antrieb zu sagen, ich muss meinem Kind auch ein gutes Beispiel sein, wie man damit umgeht. Mein Mann ist auch noch da. Mein Papa ist auch noch da und ich will auch nicht, dass es mir schlecht geht und meine Mutter hätte bestimmt nicht gewollt, dass ich mein Leben lang nur weine. Also, ja.
Als meine Oma und deine Mama vor 7 Jahren gestorben ist, ne, da hast du sie ja eng begleitet.
Ja, und mir ging es dabei so, wir hatten echt wirklich sehr, sehr schöne Momente auch am Sterbebett. Wir haben zusammen gesungen und. Und als sie dann gestorben war, habe ich mich trotzdem öfter gefragt, habe ich wirklich alles für sie getan. Obwohl ich das Gefühl hatte, das war alles gut, habe ich aber trotzdem Momente des Zweifels gehabt. Kennst du das auch, Anna?
Ja, total. Habe ich auch ganz oft gehabt. Also ich hatte auch einen Tag, das weiß ich noch ganz genau, da habe ich gedacht, ich bin zu erschöpft, um jetzt nochmal ins Krankenhaus zu fahren. Also wir haben uns dann immer aufgeteilt, mein Vater vormittags, ich nachmittags, mein Bruder abends oder so. Mein Bruder lebt ja in Amerika, der kam extra aus New York. Also es war wirklich wie so ein kleiner Stundenplan, den wir uns da geschrieben haben, wann wer am Bett sitzt. Und ich weiß noch, es gab diesen einen Tag, da war ich so kaputt, weil ich kam immer aus Dresden. Zu dem Zeitpunkt habe ich in Dresden gewohnt und sie lag in Eutin in Ostholstein im Krankenhaus. Also ich bin immer 500, 600 Kilometer gefahren dafür. Und dieser eine Tag kam und ich habe gedacht, oh, ich kann nicht mehr. Ich war so kaputt von dieser Fahrerei und mein Kind ins Auto schleppen und immer hin und her, wobei für mein Kind war das völlig in Ordnung. Aber ich war wirklich kaputt und ich habe mich dann nochmal ins Krankenhaus geschleppt und sie hat 3-mal gesagt, so schön, dass du da warst und das Mal, dass wir uns gesehen haben. Und ich habe hinterher nur gedacht, boah, bin ich froh, dass ich hingefahren bin. Weil ja. Ich war wirklich kurz davor und sie hat auch am Telefon zu mir gesagt, ach, du musst nicht kommen, wenn du so kaputt bist. Sie wusste ja, was für ein Kraftakt das alles ist. Aber ich bin heute noch froh, dass ich es gemacht habe und ich denke, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich mich damit zerfleischt, mit dem Gedanken, dass ich nicht da war. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Dinge zu tun. Also ich habe ihr auch ganz oft, wenn ich nicht kommen konnte, habe ich ihr Briefe geschrieben und Fotos geschickt oder so. Oder wenn ich ins Krankenhaus gegangen bin, habe ich auch mal irgendwie eine ganze Armada an Zeitschriften, Luftballons, ach, keine Ahnung, ich habe 1000 Sachen, die brauchte sie gar nicht. Aber ich fand das irgendwie so cool, was mitzubringen und ein bisschen Farbe in diesen Krankenhausraum zu bringen. Meine Tochter hat natürlich Bilder gemalt, die wurden dann aufgehängt. Also dieser Raum wurde gestaltet ohne Ende. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Und diese Frage, hätte ich mehr tun können, hätte ich noch mehr da sein können, hätte ich irgendwas anders machen sollen, die stellt man sich, glaube ich, leider immer. Egal, wie viel man gemacht hat. Und ich glaube, es ist auch völlig natürlich. Und am Ende muss man sich die Frage beantworten mit, ich habe alles gemacht, was ich konnte. Ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Mensch, den man dann verabschieden musste, gespürt hat, dass man alles gemacht hat, was einem irgendwie eingefallen ist.
Seid ihr im Reinen gegangen? Gibt es etwas, das du im Angesicht ihres Todes nochmal hervorgehoben hast in einem Gespräch oder nochmal was ausgesprochen hast, was vielleicht bislang unausgesprochen war?
Nee, also es war einfach nicht nötig, weil ich das immer zu Lebzeiten gemacht habe. Jetzt mag das auch damit zusammenhängen, meine Mutter hatte 4-mal Krebs, bevor sie gestorben ist. Und ich habe 4-mal richtig Angst gehabt, sie zu verlieren. Mhm. Einmal mit 12, einmal mit, oh Gott, ich weiß gar nicht, wann war denn das? 12, 19, 24, keine Ahnung. Also ich hatte immer wieder Angst um sie, was echt furchtbar war eigentlich. Und sie hat sich immer wieder wirklich ins Leben zurückgekämpft. Also Wahnsinn eigentlich. Und hat dann Sachen auch anders gemacht, als ich das wollte. Also sie hat dann halt irgendwie trotzdem Gluten gegessen und Zucker. Und ich wollte natürlich, das reduziert, keine Frage. Und ich wollte auch, dass sie Mikronährstoffe nimmt. Und sie war immer so, oh, ich mag das irgendwie nicht. Sie hat das dann ein bisschen ausprobiert. Aber ich hätte vieles ganz anders gemacht. Aber ich musste auch damit meinen Frieden machen. Weil ich gemerkt habe, sie will das so leben, wie sie es lebt und ich muss ihr das lassen, weil sie ist ja auch erwachsen und ich will mich nicht ständig mit ihr streiten und ich habe eigentlich, wann immer ich irgendwie in der Situation war, dass ich dachte, jetzt könnte es irgendwie gefährlich werden hier für uns als Familie, habe ich ihr immer Briefe geschrieben. Die habe ich auch alle wiedergefunden. Ich hatte auch eine Zeit lang ganz schlimm Flugangst, obwohl ich viel Flieger war, aber ich mochte immer nicht so gerne im Flieger steigen. Da habe ich ihr immer Briefe geschrieben, bevor ich im Flieger gestiegen bin, dass sie die tollste Mama ist und dass alles super ist und falls ich den Flug nicht überlebe.
Ja.
Und natürlich habe ich ihn zum Glück jedes Mal überlebt, aber ich habe ihr so viel schon zu Lebzeiten gesagt und geschrieben und ich bin eh ein Fan von, wenn ihr euch liebt, sagt es euch doch.
Genau.
Also warum nicht einfach sagen, ne? Und es gibt auch immer Anlässe, es zu sagen, wenn du es nicht jetzt, ich sitze hier gerade am Waschbecken, wenn du es nicht in der Spüle sagen willst, dann sag es doch unter dem Weihnachtsbaum am Geburtstag, schreib es auf, nagel es an die Wand. Also du musst es ja nicht verheimlichen und du musst es nicht am letzten Tag sagen. Du kannst es immer sagen. Und ich finde, das ist auch eine gute Absicherung. Ich meine, du weißt ja nie, was passiert. Mein bester Freund hat sich leider totgefahren auf der Autobahn. Dem konnte ich nichts mehr sagen. Ja. Der wusste aber auch Bescheid. Aber ich sage mal so, dieses, dass du dir Vorwürfe machst, dem kannst du zu Lebzeiten jeden Tag vorbeugen. Kannst jetzt nach dem Podcast, wenn du ihn dir angeguckt hast, Mutti anrufen und sagen, ich liebe dich, du bist toll.
Ein Thema, das auch viele Trauernde beschäftigt, ist, darf ich eigentlich über den Tod eines geliebten Menschen auch erleichtert sein? Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht eure Familie auch ein Stück weit erleichtert war, als deine Mutter nach einem längeren Leidensweg vielleicht auch möglicherweise dann erlöst worden ist. Und ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Trauer beides vereint. Schmerz, aber auch Erleichterung. Also beides gehört zusammen. Das ist fast ein untrennbares Pärchen, für mich jedenfalls. Wie siehst du das?
Ja, kann ich nur nicken. Also es war beides immer. Also auf der einen Seite natürlich der Schmerz und gleichzeitig auch diese Erleichterung darüber, dass ich nicht mehr wühlen muss. Also ich habe halt die ganze Zeit wie eine Irre recherchiert, was kann sie nehmen, was kann sie essen, was können wir ihr intravenös in die Vene jagen, damit es ihr besser geht, welches Krankenhaus ist besser, welcher Arzt ist besser, was können wir aus der Versicherung noch rausquetschen. Also ich habe so viel recherchiert, ich hänge eigentlich nur noch am Internet oder am Telefon meiner Mutter oder ich war auf der Autobahn. Und diese Sorge, machen wir alles richtig, können wir es noch besser machen, die fiel dann natürlich weg. Also ich habe mich aber auch gleichzeitig echt geschämt dafür und habe darüber auch ein ganzes Kapitel geschrieben, weil ich mich so schrecklich gefühlt habe, dass ich auf der einen Seite irgendwie auch, ja, das wie so ein, wie sagt man so schön, ne, wie so ein Stein vom Herzen auch gleichzeitig weg war. Aber ich habe dann immer gedacht, ich führe auch manchmal dann Zwiegespräche und sage dann, Mensch, Mama, tut mir leid, aber ich bin auch ein bisschen, ich war echt erschöpft und ich bin froh, dass ich mich jetzt nicht mehr sorgen muss um dich. Und ich glaube, das würde sie sofort verstehen.
Aber du sagst im Buch, Anna, beispielsweise, naja, und Mütter sind ja auch nicht immer nur bequem. Und die sagen einem auch Dinge, die einem nicht so gut gefallen. Das ist jetzt auch
kann
weg.
Vorkommen, ja. Ja gut, das stimmt. Wobei ich muss sagen, das würde ich dann doch wieder vorziehen, also auch kritisiert zu werden oder, keine Ahnung, irgendwie mal, weiß ich nicht, dass sie irgendwie, ich weiß noch, sie hat mich immer mal angerufen, hat, glaube ich, gesagt, also das Kleid beim Opernball war jetzt nicht der Renner oder so. Also dann hätte ich lieber jemanden, der wieder anruft und sagt, ach Kind, also die Schuhe waren jetzt zu hoch oder so, anstatt, dass keiner da ist. Ja. Aber es stimmt natürlich, du lebst natürlich, gibt auch, glaube ich, bestimmt, ich sag mal, erwachsene Kinder von Eltern, die, ich sag mal, die unsere Welt verlassen, die sterben und die Kinder sind einfach nur froh, weil es vielleicht einfach nur anstrengend war. Also es gibt natürlich solche und solche Eltern-Kind-Beziehungen. Das gibt's natürlich, keine Frage. Aber da kann ich dann wieder nicht mitreden.
Ihr hattet ja ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wie bist du dann nach ihrem Tod damit umgegangen? Wolltest du sie nochmal sehen? Oder hast du das eher abgeschlossen für dich und gesagt, du, ich behalte sie so in Erinnerung?
Also da denke ich inzwischen anders drüber. Also als ich das Buch geschrieben habe, wollte ich sie nicht mehr sehen. Jetzt muss man auch dazu sagen, ich war halt, wie gesagt, nicht gerade um die Ecke. Und wir mussten sie, mein Bruder war auch nicht um die Ecke, der musste aus New York erstmal kommen und wir mussten sie dann auf Eis legen. Und uns wurde auch dann gesagt, es ist jetzt auch nicht so schön, dann nochmal zu kommen und den Leichnam anzuschauen. Heute denke ich manchmal, wir gehen damit ziemlich bescheuert um und wir sollen es eigentlich machen. Also für den, ich glaube auch für den Geist ist es eigentlich besser, um zu begreifen. Also früher hat man ja auch die Menschen aufgebahrt. Das finden wir heute ja nur noch gruselig, aber ich glaube, dass es eigentlich viel natürlicher ist. Und heute denke ich manchmal, ich hätte sie gern nochmal gesehen, zumal mein Vater gesagt hat, sie sah super hübsch aus und total entspannt und er sagte, sie sieht auch ganz jung aus irgendwie. Also sie war ja 74, ist ja kein Alter eigentlich, aber natürlich sah sie aus wie 74 vielleicht oder ein bisschen jünger noch.
Aber die Falten aber, verschwinden dann tatsächlich.
Ja, sie soll ganz, er sagt, sie sieht aus wie früher, als sie jung war und sie sieht total entspannt aus und er hat manchmal so gesagt, sie sieht aus wie so eine Statue, wie so eine griechische Büste oder keine Ahnung. Also er fand sie super schön, als sie dann eingeschlafen ist. Und das habe ich so als Bild in meinem Kopf. Also ich sehe sie immer irgendwie schlafend, zufrieden, also halb lächelnd im Schlaf vor mir. Das ist so mein Bild. Wobei, ich habe meistens natürlich lebendige Bilder im Kopf. Aber wenn es um dieses Thema geht, dann Bild vor Augen durch meinen Vater.
Ja, man erlebt ja als Trauernde so einiges. Vor allen Dingen, was auch von außen kommt. Und du beschreibst so wunderbar die Spezies der Parasiten. Erzähl uns noch was darüber.
Ja, mir sind so viele Leute so doof gekommen. Also ich meine, ich bin inzwischen mit allen wieder fein. Also ich habe denen auch verziehen. Ich glaube auch, dass man in Phasen der Trauer einfach, es gibt ja so eine Wutphase, ne? Es gibt ja so verschiedene Phasen der Trauer, fand ich auch super spannend zu recherchieren. Und in der Wutphase kamen halt Leute auf mich zu und haben da so tolle Sätze gesagt, wie sie hat es jetzt hinter sich oder gut für sie, jetzt ist vorbei oder ach, so furchtbar einfach. Und das war so pietätlos und so doof. Und ich glaube, aber die haben das gar nicht böse gemeint. Die wussten einfach nicht. Und wir sind einfach heutzutage in unserer Gesellschaft mit dem Tod so auf Abstand gegangen, eigentlich negieren wir den ja, dass wir so unsouverän geworden sind. Und dann kommen halt so dumme Sätze raus oder auch so blöde Karten oder so. Ich weiß noch genau, wie wütend ich war bei einiger Trauerpost und ich habe viel Trauerpost. Ich habe die auch lange aufgehoben. Erst nachdem ich quasi nochmal alles durchgelesen hatte und mein Wutkapitel geschrieben hatte, habe ich die entsorgt. Bis auf ganz wenige, die habe ich aufgehoben, weil ich die schön fand irgendwie. Aber ja, das passiert, glaube ich, jedem. Also jeder kriegt irgendwann mal einen blöden Spruch. Jeder wird irgendwann in einer Situation denken, oh. Und es gibt ja auch Menschen, mir tat es gut, Fotos von meiner Mutter, von Freunden im Briefkasten zu finden. Für andere wäre das vielleicht eher schockierend gewesen oder so.
Ja, aber dass Leute also, auf euch zukamen, Anna, die dann sagten beispielsweise, ja, also deine Mutter hat mir noch zu Lebzeiten versprochen, dass ich dies oder jenes Kleid bekomme, wenn sie denn verstorben ist. Das fand ich ja einen absoluten Hammer.
Ja, das gab es auch. Oder eine Frau wollte gerne die geliehenen CDs aus den 90ern wieder haben. Also das gab es natürlich auch. Das habe ich schon wieder vergessen, siehst du? Sowas verdränge ich, weil es einfach nur furchtbar ist. Ich weiß aber noch, dass ich dieser einen Person, die gerne irgendwelche Schaltücher haben wollte, der habe ich wirklich ein paar Schaltücher in Umschlag gesteckt und habe sie ihr geschickt, weil ich weiß, dass meine Mutter gesagt hätte, ja komm, mach, egal. Du kannst es eh nicht, also meine Farben waren das nicht. Natürlich habe ich von meiner Mutter die schönsten Sachen aufbewahrt, die ich mochte und mein Bruder auch. Aber wenn es so, also ich habe dann einfach nur gedacht, okay, was soll's, mache ich einfach. Aber gibt wirklich merkwürdige Momente und da muss leider jeder durch, das ist einfach so.
Da hilft auch Humor wahrscheinlich.
Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, mein schönster Satz während des Schreibens war, als eine Interviewpartnerin mal sagte, der Tod hat auch Humor. Und da habe ich so gedacht, ja, stimmt eigentlich. Also es gibt ja manchmal so auch perfide Situationen in der Kirche oder so, wo du wirklich lachen musst. Und ich glaube auch, dass das gehört auch dazu. Natürlich denkst du erstmal, oh Gott, ich habe gelacht, ich kann auch heute nicht lachen. Und du fühlst dich auch ganz komisch, wenn du überhaupt mal lachst. Aber ich denke dann wieder, unsere Verstorbenen wollen nicht, dass wir unglücklich sind. Und es gab mal diese lustige Geschichte, die hat mir der Pastor erzählt. Da ist jemand verstorben und die Witwe hat irgendwie, weiß ich nicht, gelbe Kerzen hingestellt. Und dann sind die alle umgefallen. Und dann hat irgendwer gesagt, er mochte gelb sowieso nie. Und die ganze Kirche hat gelacht. Und das ist doch eigentlich wieder total schön. Also wenn jemand so viel Charakter hat, dass du sofort sagst, ja stimmt, gelb war nicht seins, Mann. Hast du es vergessen? Wie herrlich.
Ja.
Also das ist doch Leben. Und letzten Endes ist Tod und Leben, es ist das Gleiche. Ne? Also ich sage auch immer, Geburt und Tod ist das Gleiche, nur andersrum.
Ja.
Also letzten Endes ist das so. Nur, dass bei der einen Nummer halt mehr Geschenke kommen und alle fröhlich sind. Und es geht so nach vorne. Und das andere ist halt das Ende, leider.
Was würdest du denn sagen, wie es dir heute geht?
Mit dem Tod meiner Mutter?
Ja.
Mit dem Tod deiner Mutter.
Also mit dem Tod meiner Mutter, also es gibt natürlich immer Momente, wo ich denke, ach schade, auch dass sie meine zwei anderen Kinder nicht kennengelernt hat, dass sie nicht sieht, was ich alles seitdem gemacht habe. Also sie hat ja unheimlich viel gelesen. Ich glaube, sie hätte meine Autorinnenzeit viel toller gefunden als meine Fernsehzeit, weil, also im Fernsehen hat sie mich auch immer angeguckt, aber ich glaube, auf die Bücher wäre sie ein bisschen stolzer noch gewesen. Da denke ich dann manchmal, ach schade, aber ansonsten bin ich eigentlich okay. Also das Leben ging halt auch wirklich dann schnurstracks weiter. Ich weiß nur, dass sie zu mir gesagt hat, du möchtest gerne noch ein Kind und ich glaube, dadurch, dass du so im Stress bist mit mir und dir so viel Sorgen machst, wirst du nicht schwanger. Und nachdem sie beerdigt war, bin ich sofort schwanger geworden. Und es war manchmal fast so ein bisschen, als ob sie Platz gemacht hätte. Als ob sie gewusst hätte, irgendwie, wenn ich jetzt ewig so weitermache, dann wird Anna nicht nochmal ein Kind bekommen. Und sie hat mir das so sehr gewünscht. Natürlich willst du nicht das eine mit dem anderen austauschen, keine Frage, ne? Aber die Art und Weise, wie sie gegangen ist, war so friedvoll und das ganze Verabschieden war so liebevoll, dass es letzten Endes, ich will nicht sagen okay ist, das ist das falsche Wort, ne? Es ist nie okay. Wer kann ohne seine Mutter? Vor allen Dingen ich hier. Mein Mann sagt mal, ich bin so Mama Kaibi, der ist Bayer.
Kaibi ist Kalb, oder?
Ja, genau. Also, aber ich bin wirklich okay, würde ich sagen. Klar hast du Tage, bist du traurig. Ihr Todestag ist immer schwer. Zumal mein bester Freund, den Lea, kennst du ja auch.
Ja.
Der hat sich am gleichen Tag totgefahren, 7 Jahre später. Das ist schon sehr absurd. Also für mich ist der 23. Januar immer der absolute Hasskappentag.
Ja.
Und mein Freund Sascha, der hat sich ja auf der Autobahn totgefahren. Der ist mit dem Smart auf den Sattelschlepper gefahren. Ganz unglücklich. Und diesen Tod musste ich auch noch verknusern, sag ich mal. Und der war verrückterweise fast noch ein bisschen schwieriger, weil er war Anfang 50 und wurde so aus dem Leben gerissen und wir haben täglich auch Kontakt gehabt und er hatte ganz viel Ähnlichkeiten mit meiner Mutter. Also die waren sich ganz, ganz ähnlich. Auch beide Jungfrauen, beide so ordnungsliebend, philosophisch, belesen. Ganz witzig, die mochten sich auch sehr. Mhm. Und dann ist er auch noch gegangen am gleichen Tag und das war für mich fast noch mal schwieriger. Also ich kann das gar nicht erklären. Also er ist ja ein Mann, aber trotzdem war er für mich manchmal bisschen ähnlich wie meine Mutter, so vom Gefühl her, von der Atmosphäre, wenn wir uns unterhalten haben. Kennt ihr das, wenn es so Menschen gibt, wo man einfach alles sagen kann und es fühlt sich immer richtig an und man hat nie Angst, das Falsche zu sagen, man muss es auch nicht erklären. Man sagt auch so Sachen wie, ich bin okay damit, dass meine Mama jetzt nicht mehr da ist und er sagt, ich verstehe, was du meinst. Ja. Er hat ja auch schon beide Elternteile verloren. Und das war für mich eigentlich mit das Härteste, diese beiden Menschen am gleichen Tag noch betrauern zu müssen. Das war wirklich hart. Da musste ich gleich noch ein zweites Buch schreiben. Aber das ist eine andere Geschichte.
Deine Mutter ist jetzt 10 Jahre tot.
Ja, fast, ja.
Ja, sind Todestage noch immer etwas Bedrückendes für dich?
Ja, das wird auch so bleiben. Also das wird immer so sein, glaube ich. Jetzt ist es auch noch diese Jahreszeit, 23. Januar ist einfach hart, um zu trauern. Ist ja, wird's ja schon so trauern, alleine wegen des Wetters und der ganzen Atmosphäre. Und es steht auch nichts mehr an. Weihnachten ist vorbei, der Frühling dauert noch. Ja. Ich finde, das sind sowieso die furchtbarsten Monate im Jahr in Deutschland. Also, nee, Todestage sind immer noch schwer für mich, keine Frage. Auch so, wie das Wetter sich dann anfühlt. Ne? Ich verbinde das mit diesem ins Krankenhaus gehen. Ich würde auch bis heute sagen, ich bin so ein bisschen leicht traumatisiert von diesem Klicken vom Desinfektionsständer.
Ja, und dem Geruch.
Also es gibt so Dinge, die legst du nicht ab, aber du lernst damit zu leben. Das sind halt irgendwie so die Narben. Also ich sag mal, Trauer ist wie so eine Narbe, die vernarbt. Man kann damit umgehen. Die bleibt auch. Tut auch manchmal noch weh oder spannend. Ist halt so. Aber ich glaube einfach, es gehört irgendwie dazu. Und ich glaube auch, dass ganz wichtig ist, dass man sich irgendwie in seinem Leben so gehalten fühlt, um damit klarzukommen. Also ich bin sehr glücklich mit meiner Familie irgendwie. Ich bin da, wo ich sein will. Das trägt natürlich alles dazu bei, damit besser klarzukommen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, wenn du an einem Punkt im Leben bist, wenn du deine Eltern verlierst und du bist vielleicht Single und das ist dann viel, viel schwerer zu ertragen. Also ich glaube, man muss dann echt einen guten Weg finden und auch andere Wege gehen vielleicht, also vorausgesetzt, dein Traum ist Familie, dann hat man einfach mehr Halt. Überhaupt, sage ich mal, Struktur, Freunde, soziales Netz, den Trauerbuddy finden, wer auch immer es ist. Das kann auch der Nachbar sein, der Pastor, keine Ahnung, kann sonst wer sein. Es muss ja nur nicht mal, vielleicht sind es auch nicht die Freunde, vielleicht ist jemand ganz anderes. Völlig okay. Aber diese Menschen muss man finden. Aber ich glaube fest daran, dass die einem auch begegnen dann. Vielleicht ist es auch ein Hund. Ich hatte eine Freundin, die hat ihren Mann verloren, mit 35, ganz furchtbare Geschichte. Mhm. Und bei ihr war es ein Hund, der ihr wirklich wieder Lebensmut gemacht hat.
Ja. Als Trauerbuddy auch möglich, ne?
Vielleicht ist es für einige auch ein Baum, ich weiß es nicht. Für mich müsste es immer ein Mensch sein, aber ich glaube, man kann in vielen Dingen unheimlich viel Trost finden. Und das muss man halt rausfinden, was es ist.
Gibt es rückblickend etwas, das du gerne vorher gewusst hättest im Hinblick auf Trauer?
All das, was ich im Buch geschrieben habe eigentlich, also das hätte ich schon gern vorher gewusst. Aber ich sage immer, also Trauern ist so ein bisschen wie Kinderkriegen. Jeder erzählt dir irgendwas, aber wie es sich wirklich anfühlt, weißt du nur, wenn du es erleben musst oder erlebt hast oder mittendrin steckst. Du kannst sie nicht vorbereiten. Mir haben auch alle immer gesagt, stell dich darauf ein, dass sie bald stirbt. Und dann habe ich mir gesagt, nee, mache ich nicht. Brauche ich nicht. Wenn es passiert, passiert es. Aber ich werde mich jetzt nicht darauf einstellen, weil dann kann ich nicht mehr fröhlich ins Krankenhaus gehen und irgendwie, also ich rede jetzt nicht von gespielter Fröhlichkeit, aber so als normaler Mensch ins Krankenhaus gehen und ein normales Gespräch führen, weil dann wäre ich nur heulend rein und heulend raus. Natürlich war es manchmal auch ein bisschen, wie soll man sagen, nicht gespielte gute Laune, aber ein bisschen sich aufraffen, möchte ich mal sagen. Aber du tust ja dem kranken Menschen keinen Gefallen, wenn du da weinend hingehst und weinend raus, dann macht er sich nur noch mehr Sorgen. Ich glaube, du musst da durch und ich glaube, ansonsten holst du dir dieses Buch. Und natürlich ist immer gut, jemanden zu haben, der das schon mal erlebt hat. Also ich habe auch Freundinnen, die jetzt ihre Eltern verlieren, mit denen ich mich viel unterhalte. Mir schreiben unheimlich viele Leute bei Instagram zum Buch und ich glaube, dieser Austausch, der tut immer gut. Also man muss jemanden finden zum Austauschen. Das ist das Wichtigste, was man wissen muss. Mhm. Oder? So wie wir jetzt hier. Das ist doch auch schön.
Das würde man jedem wünschen, dass er sich sozusagen aus seiner Trauer insofern auch ein Stück weit befreit, dass er mit anderen darüber spricht. Und es hilft eigentlich immer.
Finde ich auch. Selbst wenn jemand was ganz anderes zu dir sagt und du denkst, hä? Musst du erst mal sacken lassen. Also ich finde immer, wenn jemand einem was völlig anderes erzählt, auch wenn jemand jetzt diesen Podcast guckt und sagt, was redet die denn da von Glühbirnen? Und da war sie fast euphorisch. Ja, aber wenn es heilt, wenn es dir gut tut, dann ist es doch das Richtige. Ich weiß noch, ich hatte eine Lesung von Mama ist tot in Regensburg. War total schön. mehrere Lesungen sogar. Mhm. Und die erste Lesung war in einem Biergarten, aber innen drin, also Indoor-Biergarten. Und das Publikum war unheimlich alt. Also eigentlich würde man sagen, es waren die Nächsten, die in die Kiste springen, um ganz hart zu sein.
Ja.
Die waren so gut drauf, die haben Bier getrunken, die hatten Spaß mit mir, die haben gelacht. Immer wenn es lustig im Buch wurde, haben die Tränen gelacht. Und dann haben sie gesagt, recht hat sie. War wirklich nett. Die zweite Lesung war mit lauter professionellen Trauerbegleitern, die also wirklich Profis, die Menschen begleiten wollten, mit mir darüber sprechen, wie ich getrauert habe. Ich war ein bisschen gerührt und stolz. Das war auch sehr, sehr interessant. Also habe ich einen langen Vortrag gehalten in so einem Trauerhaus. Und dann der dritte Podcast war in einer Kneipe, Und das Witzige war, an dieser Kneipe hingen lauter Glühbirnen von der Decke. Aha. Einzelne Glühbirnen. Und ich kam da rein und war so, oh mein
Mutter
Gott.
Mutter war schon da.
Ja, das war unglaublich. Und dann hat mich ein Pastor interviewt und dann gab es zwischendurch so Gitarrenspiel und das Publikum war total gemischt. Studenten, ganz junge Leute, mittelalte Leute, wirklich Mütter, Rentner. Und wir haben dann zusammen geweint, weil der Pastor hat mich ein bisschen genötigt, ein Kapitel zu lesen, das mir echt sehr schwer fiel. Ich habe zu ihm gesagt, kann aber sein, dass wir anfangen zu heulen. Und dann hat er gesagt, das macht ja nichts. Und dann bin ich reingegangen mit einer Kleenex-Packung und habe gesagt, Freunde, es kann sein, dass ich heute heule, aber ihr wisst ja, worum es geht und ihr könnt auch mitmachen. Ich habe genug Taschentücher dabei. Und wir haben dann wirklich alle zusammen geweint. Aber es war gut. Ja. Also hinterher kamen ganz viele Leute zu mir und haben gesagt, sie haben sich mit dem Buch eingeschlossen, mit Schokolade, mit Rotwein, mit Kerzen und sie haben das Gefühl, eigentlich bin ich ja ihre Freundin. Und ich sage, bin ich auch. Ich bin deine Trauerfreundin.
Das war wirklich schön.
Ja, war wirklich schön. Kann man nicht anders sagen. Aber was ich für mich wichtig finde am Ende von allem, was ich durchgemacht habe und worüber ich geschrieben habe, ist, man sollte immer gestalten. Also das finde ich wichtig. Wir gestalten das Leben und wir gestalten bitte auch das Sterben. Und man sollte niemanden alleine sterben lassen. Das finde ich ganz grauenvoll. Also was wir auch in der Corona-Zeit gemacht haben, das war einfach absolut daneben, finde ich. Mhm. Und ich würde immer sagen, Sterben muss würdevoll sein. Das kriegen wir heutzutage leider auch nicht immer hin. Und ich glaube, also es klingt jetzt vielleicht morbide, aber wenn das bei mir irgendwann ansteht, ich werde das genau meiner Familie erklären, wie ich das gerne haben möchte. Und ich glaube, dass das wichtig ist, auch zu wissen, wie stirbt ein Mensch und was kann ich noch für ihn tun. Also das ist für mich eigentlich das Alleressentiellste von allem.
Ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne. Herzlichen Dank und ich fand es sehr beeindruckend, mit welcher Klarheit, Präzision, Zuversicht du deinen Weg durch die Trauer beschrieben hast. Sehr humorvoll, was ich immer sehr wichtig finde, weil das schafft einfach Unterbrechung in die Trauer hineinzumeißeln und auf andere Gedanken zu kommen und dass die Welt ungeachtet der Trauer auch noch so viel Schönes bereithält für einen. Und du verkörperst das mit deiner unglaublichen Power. Und das hat mich beeindruckt und ich kann mir teilweise dich so richtig vorstellen, wie du dann in tiefster Trauer auf der einen Seite warst, aber dann auch wieder auch dein journalistischer Impuls dich zu neuen Erkenntnissen geführt hat, weil du so viele Fragen hattest dazu auch, die für dich der ideale Weg waren, darauf auch Antworten zu finden. Und ich kann nur sagen, auch in deinem Buch kommt das so rüber, wie du deinen Weg mit sehr viel Humor beschreibst, der nicht für jeden so geeignet sein wird, auf gar keinen Fall, aber doch für viele sehr gute Anhaltspunkte bietet. Und vor allen Dingen eines, die Trauer wird nie ganz aufhören, aber sie wird anders werden und das Leben kann trotz dieser tiefen Trauer, die ich jetzt noch empfinde, wieder lebenswert werden. Und das drückt für mich dein Buch aus und das hast du auch in diesem Gespräch, wie ich jedenfalls finde, sehr gut rübergebracht und dafür vielen Dank.
Ja, danke. Das ist auch, genauso ist es auch.
Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wenn Sie diese Folge berührt hat, teilen Sie sie gern. Bis zum 19. September gibt es jede Woche ein neues Gespräch. Abschließend möchten wir Ihnen noch unser aktuelles Buch Sterben ungeschminkt ans Herz legen. Näheres dazu finden Sie in den Shownotes. Folgen Sie uns gerne auch auf Instagram und lassen Sie uns wissen, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Übrigens werden wir auch zwei Bücher von Anna Funk auf Instagram verlosen. Mama ist tot und jetzt heißt es. Nähere Infos dazu und auch über ihr aktuelles Buch, Die Stressmanagerinnen. So kommen Sie entspannt durch den Wahnsinn des Alltags, finden Sie auf der Instagram-Seite von Anna Funk selbst. Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sterben und Trauern, der Podcast.